alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Was war denn das, ein Helmhof?
Habt ihr uns vermisst? Wisst ihr noch, wer wir sind? Ich hoffe doch sehr. Es ist ein Fest für euch, denn die Feiertage stehen an, und für uns, weil wir euch nochmal eine Folge schenken dürfen. Denn es ist wieder soweit. Schöner neuer Fußball ist wieder zurück. Kai, wie geht es dir damit?
Gut, sehr gut. Ich habe da auch lange drauf gewartet. Sprachlich viel trainiert. Es gibt ab sofort hier keine Äs mehr.
Das glaube ich nicht.
Das ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Aber ich bin da.
Und du klingst sehr gesetzt und sehr gedämpft und sowas. Also deswegen, ich bin richtig aufgeregt. Ich fühle mich ein bisschen so wie lange nicht mehr so mit den Verflossenen so ein Austausch gewesen. Konstantin, ja, wir beide sind ja im regelmäßigen Austausch, deswegen kurzes Moin, schön, dass du da bist.
Hau rein, Nico. War jetzt doch eher ein lames Intro insgesamt. Ich weiß nicht, wie mit Kai los ist gerade.
Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe da mehr erwartet. Aber das, weißt du, also erstmal, mein Name ist Nico Wexwind und ich bin auch dabei. Aber weißt du, wo ich am aufgeregtesten bin? Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin so ein Typ, der hat schon auch, Kommunikation ist halt so meins, ne? Und WhatsApp ist auch so meins. Und ich schreibe mit vielen Menschen und so. Und dann mit allen immer einen Austausch. Ich kriege immer Antworten und wir sind immer. Und dann gibt es einen, dem schreibe ich so ungefähr, also wenn ich jetzt einen Screenshot von meinem WhatsApp-Verlauf mit Tommy hier reinposten würde, ne, das sind so, da kriegst du Depressionen, wenn du mit dem schreibst. Ich glaube, ich habe in den letzten 6 Monaten, seitdem wir hier nicht mehr aufgenommen haben, glaube ich, 48 Nachrichten geschrieben. Ich glaube, ich habe 2 Emojis zurückgekriegt. Tommy, bist du da? Also bist du bei uns oder schwebst du auf irgendeinem Planeten, wo du nicht erreichbar bist?
Zwinker-Smiley. Ey, weißt du, Du framest das jetzt falsch, weil was ihr da draußen nicht wisst, ist, immer wenn Nico mir schreibt, ist das, wenn er irgendwo eingeladen ist und was zu Hertha sagen muss, dann soll ich ihm irgendwie nochmal kurz zusammenfassen, was in den letzten 4 Wochen passiert ist. Und das ist sogar mir zu doof, weil ich kann das auch gar nicht, weißt du? Ich habe ja selber den Überblick verloren. Aber ich freue mich auch sehr, euch zu sehen, und ich finde, du hast das gut angesprochen gerade. Mir geht es ein bisschen so, wenn man hatte mal mit irgendjemandem eine Affäre. Und dann sieht man sich nach langer Zeit wieder und dann denkt man so, oh, ob da noch Feuer ist. Und ich finde, Kai hat eindrücklich unter Beweis gestellt, die Bude brennt.
Problem with sex? You addicted to sex? A sex addiction or something?
Oh, herrlich. Schön, dass wir wieder zusammenkommen, wirklich.
Ja, und ich muss sagen, schön. Wir hatten halt eine kleine Pause, die hatte Gründe, die sind auch nicht so wichtig. Da können wir auch so ein bisschen Haken hintermachen. Aber wir wollten euch halt ein Weihnachtsgeschenk machen und haben deshalb gesagt, wir legen noch eine Folge auf. Und man muss ja mal ehrlich sagen, also Jungs, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber da war ja schon eine Menge los über das. Ich weiß nicht, Kai, wie es dir ging. Hast du nicht auch oft diese Situation gehabt? Wir müssen jetzt sofort eine Aufnahme machen und haben gesagt, ja, geht nicht. Aber es war so viel los, worüber man reden musste, oder?
Also das sehe ich genauso. Deshalb machen wir jetzt hier auch ein Feuerwerk der guten Laune, was wir jetzt abfeuern. Wollen wir gleich loslegen?
Ja, würde ich sagen. Deswegen, lass kommen.
Großen Rundumschlag.
Ja, Kai, wir müssen nicht, du bist mir noch ein bisschen zu defensiv. Es wirkt fast so, als ob du gehemmt bist in dem, was du sagen willst und möchtest und kannst. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. Konstantin. hast du irgendwie ein neues Desk bekommen oder so? Hast du mehr Knöpfe? Kannst du mehr aufspielen?
Wir haben Konstantin durch eine KI ersetzt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich existiere eigentlich gar nicht mehr als menschliches Wesen.
Ja, das stimmt.
Alles Gute nachträglich, Konstantin.
Jawohl, vielen Dank.
Haut rein. Wie alt bist du geworden?
12.
Wie alt bist du geworden?
12, sagt er. Und weißt du was, Konstantin, das glaubt dir hier jeder.
Sofort. Ja eben. Forever 12 ist sowieso ein gutes Lebensmotto. Gilt vielleicht auch für die FIFA.
Konstantin, was ist die News der Woche? Worüber müssen wir reden? Welches Thema liegt dir auf dem Herzen? Was ist noch nicht von dieser Runde Experten, Expertise, Meistergedanken ausgesprochen worden? Weiß ich nicht.
Also aufgrund des Aufnahmetonus eher, was ist die News des Quartals, werde ich sagen. FIFA-Club-Weltmeisterschaft wäre da sowas. Wurde ja zuletzt bekannt gegeben schon vor einer Ewigkeit, aber es hat immer mehr Konturen angenommen. Findet statt vom 14. Juni bis 13. Juli. Neues Format in den Vereinigten Staaten. Die Erstauflage, also man merkt es auch anhand des Zeitraums, ist natürlich dann rechte Parallelen aufweisend mit der normalen Nationenweltmeisterschaft. Clubs aus aller Herren Länder treten gegeneinander an, Vierergruppen, K.O.-Phase etc. pp. Natürlich die Parallelen sind vorhanden und die FIFA möchte ein weiteres großes internationales Turnier auf die Beine stellen. Die Zweifel waren schon lange vorher in die Öffentlichkeit gebracht worden von diversen Playern, sei es die Ligen, die sich beschwert haben, die Spielergewerkschaft, die Ligenvereinigung, andere Player in der öffentlichen Fußballdebatte. Aber es wird auf alle Fälle stattfinden und aus deutscher Sicht werden auch Teilnehmer dabei sein. Bayern Dortmund, 50 Millionen Euro Startgeld. Und natürlich werden es gerade die Teams aus Europa auch so ein bisschen als Saisonvorbereitung nutzen, vielleicht auch dann als Ersatz für die eigentlichen Touren in den USA oder Vereinigten Staaten. Wir können gleich mal ein bisschen rein diskutieren, was ihr davon haltet und ob ihr auch glaubt, dass dieses Format FIFA-Club-Weltmeisterschaft im Sommer wirklich ein Erfolg werden kann oder eher der sprichwörtliche Ruhrkrepierer.
Ja, das Tommy, interessiert doch kein Schwein. Also jetzt mal ohne Schwein. Also ich...
Also ernsthaft
meinst du? Ich bin völlig überrascht, dass wir darüber überhaupt drüber reden.
Ja, vielleicht liegt es daran, weil es einen 1-Milliarde-Deal gegeben hat für die Rechte dazu. Das heißt, es ist ja das oberste Regal in der Vermarktung.
Ja oder nein? Also ich meine, die 1 Milliarde kommt anscheinend ja vom PIF, Public Investment Fund aus Saudi-Arabien. Also wer unendlich tiefe Taschen hat, der kann natürlich auch alles finanzieren. Das machen ja die Saudis auch in anderen Sportarten. Wladimir Klitschko kommt jetzt demnächst wieder aus dem Ruhestand zurück und boxt mal wieder. Das hängt dann auch damit zusammen, dass die Saudis zum Beispiel Boxsport einfach so viel Geld ausgeben, dass keiner mal Nein sagen kann. Entsprechend ist es wirklich dann so ein lukratives Turnier. Es wird sich erst noch beweisen. Es gibt so 2, 3 Dinge, warum vielleicht auch die Ligen und die Clubs und überhaupt der Spitzenfußball eher mit der Stirn runzelt, vor allem der europäische Spitzenfußball. 2 Dinge, die ich euch reinwerfen kann und auch können sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer so eine Meinung bilden. Punkt 1 ist natürlich, die FIFA agiert jetzt mehr und mehr auch so im, ich sag mal, nationalen Rechtemarkt. The Zone ist jetzt der große Partner, aber man wird natürlich dadurch auch ein bisschen zum Konkurrenten von nationalen Ligen, die ja auch um die Medienrechte, um die Erlöse feilschen. Auch wenn das vielleicht jetzt bei der ersten Auflage mit The Zone und so weiter noch nicht ganz so der Fall ist, weil das Geld woanders herkommt. Aber die FIFA ist mittlerweile so ein Player geworden auf dem nationalen Rechtemarkt oder wird vielleicht mehr denn je einer. Und Punkt 2 ist, Transferperiode ist ein bisschen interessant. Ne? Das ist eigentlich so, dass Verträge laufen am 30. Juni aus. Am 1. Juli beginnen die neuen Spieler dann bei einem Club zum Beispiel. Wie wird das dann? Gibt es dann Spieler, die bei einem Turnier antreten, nach 2 Wochen verkauft werden, dann plötzlich nicht mehr mit dabei sind? Man möchte wahrscheinlich eine Sondertransferperiode einrichten. Also ein bisschen Chaos dahingehend ist auch vorprogrammiert. Und vielleicht wird die Club-WM dann auch nicht ganz so ernst zu nehmen sein, aufgrund dieser Nebengeräusche.
Aber sag Kai,
Konstantin,
findest du...
Ja, genau, da müssen wir einmal das mit dem nationalen Medienrechtemarkt und FIFA, das checke ich nicht. Also weil die FIFA jetzt The Zone als Medienrechtepartner hat, wird sie eine Konkurrenz für nationale Ligen?
Ja, oder beziehungsweise vielleicht in Zukunft, wenn dann andere Partner mit rein sollen, weil natürlich dann ein Sender kann sich nur x Millionen leisten an Geldern, die ausgegeben werden, um Formate zu übertragen.
Also du meinst, weil The Zone jetzt sein Piffpulver sozusagen verschossen hat für die FIFA-Club-WM?
Wenn wir in die Zukunft blicken, wenn man dann vielleicht man denkt, okay, wir wollen jetzt noch weitere Übertragungspartner haben in der Zukunft, dann wenn sich dieses Turnier etabliert hat. Ich sehe auch so ein bisschen diese Finanzierung der Saudis als so, sag mal, Anschubfinanzierung, das ganze Ding erstmal in die Luft zu heben, weil sich vielleicht niemand weiter herangetraut hat. Aber die FIFA versucht dann sicherlich in Zukunft auch ein bisschen mehr mit rumzurühren. Und können wir nicht vielleicht noch jemanden in Spanien finden? Kann ich einen Sender in Italien das noch übertragen? Kann ich und so weiter? Und dann konkurriere ich natürlich auch mit den anderen Wettbewerben, die ja auch dann mit diesen Partnern zusammenkommen wollen und die ja eigentlich das Geld einstreichen wollen für zum Beispiel die Serie A.
Na gut, aber das haben sie ja bisher auch schon gemacht. Also was schon so richtig ist, jetzt ist ein zusätzliches Turnier dazugekommen, was sicherlich internationales Medienrechtegeld abgräbt. Aber vorher standen sie mit ihren Competitions, da war es halt maßgeblich die WM und die Nations League ja auch schon in Konkurrenz.
Der, die Nations League auf der einen Seite, wobei das, glaube ich, ein bisschen preiswerter ist, ne? Wie viel ist das, Kai?
Da kriegt man was. Ich habe keine Ahnung.
Kriegt man ein bisschen was, ne? Ich meine, die WM ist natürlich aber auch schon seit Jahrzehnten in Stein gemeißelt, ne? Also es geht jetzt nochmal um was Neues.
Nein, da hast du schon recht. Also jetzt weiß ich auch, was du meinst. Also es stimmt schon. Von DAZNs internationalen Medienrechtegeld geht jetzt ein Teil Richtung FIFA. So, ich finde aber auch das Turnier, ich finde das nicht so schlimm. Also man muss das ja mal vergleichen mit dem, was vorher da war. Die komische Nations League, das hat auch keiner geguckt. Oder korrigiere mich, Konstantin, aber ist es der Ersatz für die Nations League oder wie das hieß das Turnier?
Die Nations League,
Confed Cup.
Ja, gut, Confed Cup ist aber auch ein Nationenturnier, ne? Dieses quasi Vorbereitungsturnier.
Genau, aber also das war ja, ist doch eigentlich der Slot vom Confed Cup, richtig?
Ja, wobei natürlich jetzt eben nicht Nationalmannschaften gegeneinander antreten.
Das ist ja schon klar, aber das war ja auch ein von der FIFA ausgerichtetes Turnier und ich meine, der hat ja auch immer ein Jahr im austragenden Land stattgefunden, ein Jahr vorher. Und der ist doch jetzt ersatzlos gestrichen oder besser gesagt gestrichen für die Club-WM, richtig?
Ja, den gibt es nicht mehr, genau. Weil das war aber ein kleineres Turnier, ne? Also wir reden ja auch von einem großen Wettbewerb und Confed Cup war so eine Mini-WM mit zwei Gruppen. Und der
Also und ich finde ehrlich gesagt, also bei allen Übel von neuen Turnieren, der Fußballüberdruss ist ja sowieso da und wenn der eigene Verein nicht mitspielt, dann hat man ja auch wenig Interesse an solchen Club-Turnieren. Nichtsdestotrotz finde ich noch eine Club-WM noch okay. Ich bin mal gespannt, ob ich mir wirklich irgendwie BVB gegen, keine Ahnung, Botafogo angucke. Vor allem, wenn die nur mit ihren zweiten Mannschaften spielen. Aber vom Grundsetting her kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen.
BVB spielt im Übrigen gegen Fluminense, Ulsan aus Korea und Mamelodi Sundowns aus Südafrika in Gruppe F. Ich hoffe, dass irgendwie jetzt Ekstase ja ausbricht.
Sundowns was?
Sundowns? Mamelodi Sundowns?
Mamelodi Sundowns. Geil.
Das glaube ich. Ja, ich glaube aber ehrlicherweise, dass das Produkt in sich ist doch irgendwie. Also, es ist doch an allen Seiten gefährlich. Wer ist denn der Gewinner bei der ganzen Veranstaltung? Die Mannschaften machen mit und da gibt es sicherlich auch vermarktungsseitig.
Nico, das weiß man ja noch nicht. Die müssen ja erst noch spielen.
Da gibt es auch schon ein Skript.
Das ist doch vorher. So, also. Ach so, Mann. Ich muss erst wieder reinkommen hier.
Also machen wir uns nichts vor. Die FIFA nimmt jetzt erstmal ordentlich Zaster ein für ein neues Turnier, hat jetzt auch ihr eigenes Clubformat, also als Konkurrenzprodukt auch zur UEFA Champions League. Dann die Clubs, die häufiger mitspielen bei dem Antrittsgeld, die würde ich jetzt auch mal eher als Gewinner bezeichnen. Gerade auch die Richtung Internationalisierung gehen wollen, sprich BVB, FC Bayern, für die deutschen Vertreter, die haben jetzt ein weiteres Turnier, wo sicherlich sowohl in Asien als auch in den USA irgendwie viele Leute einschalten werden. Die sind definitiv die Gewinner, so ein bisschen die Verlierer in meinen Augen sind vielleicht die Spieler, weil ich glaube, die Belastung schon ganz ordentlich wird. Und uns jetzt, sagen wir mal, die Tommys und Kais als Verlierer bezeichnen, die sich dafür vielleicht nicht so interessieren, würde ich aber auch nicht sagen. So, mir ist das, ich muss es ja nicht gucken.
Ja, das wird ja sowieso die Frage sein, inwieweit das dann wirklich angenommen wird von Fans, ob dann Leute sich im Juli bei 30, 35 Grad Celsius draußen dann hinsetzen und sagen, ich schaue jetzt mal Dortmund gegen die Sundowns an.
Ich habe ja da fast das Gefühl, dass das vollkommen egal ist, was irgendwelche anderen Fans außer ein paar potenzielle neue Kunden in den USA in Bezug auf eine Weltmeisterschaft daraus machen und alle dahin fahren und ein bisschen Camping machen.
Also ich glaube auch, also dass sowohl in den großen Märkten Indien, Asien, USA, vielleicht auch ein Stück weit Südamerika, wie so Brasilien und so, da ist die Euphorie über so ein Turnier bestimmt deutlich höher. Und machen wir uns nichts vor, der FIFA ist doch völlig egal, was die mitteleuropäischen Fans darüber denken. Wir sind doch sowieso in der Minderheit.
Tommy, wie wär's denn, wenn Hertha BSC irgendwann mal teilnehmen würde? Wärst du denn dafür oder würdest du es immer ablehnen?
Das ist ja, ich glaube, mich würde das hardcore nerven. Ich weiß nicht, was du sagst, Tommy, aber...
Oder Werder Bremen, ihr beiden.
Also ewig gestrige. Alles, was Neues, ist immer gleich irgendwie Mist.
Das ist schon ein sehr konstruiertes Szenario, ne? Da sind wir uns einig. Ja. Insofern habe ich Mühe, mich darauf einzulassen.
Ja, das dauert 2-3 Jahre, Tommy, dann seid ihr wieder da.
Mal wieder so ein Lucien Favre an der Seitenlinie und dann seid ihr ganz schnell bei der Club.
Also ich habe mal die Zwischenzeit konstruktiv genutzt und mir angeschaut, was die Mamelodi Sundowns für ein geiles Trikot haben. Also wenn du da Connection hast, Konstantin, würde ich eins nehmen. Auswärts im Blau.
Warte mal, ich kenne einen südafrikanischen Trainer. Ich werde ihn mal anschreiben.
Sehr gut. Nee, der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr Trainer in Südafrika.
Das ist doch im Zweifel eh irgendein.
Meinst du jetzt Hyballa oder was?
Ja.
Der ist doch schon, ist ja nicht woanders. Ist egal. Nein, aber ich meine, das ist ja die Frage. Auch nochmal aufs Geld geschaut. Ne? Startgeld anscheinend um die 50 Millionen Euro. Wir sprechen ja nachher noch über die Medienrechteerlöse. Also wenn ich mal so auf diese Saison.
Das ist halt so pervers, Alter. Lass mich da mal rein. 50 Millionen. Wie ist der Etat von Hertha für die kommende Saison? Oder der von St. Pauli, den Kader? So, das ist doch alles, Kai, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das jetzt irgendwie geil ist.
Ja, also Leute, mal ganz kurz, ne, bigger picture. Also du hast natürlich völlig recht, Kai, man kann sowas machen, man kann mit so einem Turnier natürlich jetzt erstmal nicht so richtig viel falsch machen, außer die Spieler und Verantwortlichen erzürnen. Alle anderen interessieren sich entweder dafür oder eben nicht. Was es nicht tut, und wir sprechen ja immer über den großen Fußball, über das bigger picture, es wird den Fußball nicht nachhaltig verändern. Das ist meine Meinung. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich spannend ist, ist quasi, wie unverhohlen man inzwischen Geld von der Linken in die rechte Tasche packen kann, um sein eigenes Land irgendwie auf die Map zu bringen. Das ist schon spannend und ich finde, das könnte wahrscheinlich eher noch ein Veränderungspotenzial haben. Alles andere, Club WM, keine Ahnung, Club EM, was kommt als nächstes? Vielleicht machen wir irgendwie eine Liga, wo jedes Land den Meister ausspielt. Das wäre auch eine geile Idee.
Ja, du könntest BWM machen, ne? Also du kannst ja im Prinzip die Champions League oder die Kontinental-Club-Wettbewerbe, wie auch Copa Libertadores oder so, die könntest du ja auch auf globaler Perspektive nachbauen, ne? Hast du ganz oben die jeweiligen Champions, dahinter hast du dann von mir aus die Dritten und Vierten. Dann kannst du theoretisch auch noch einen Cup-Wettbewerb machen auf globaler Ebene. So ganz absurd ist das ja eigentlich gar nicht.
Ja, beziehungsweise was es ja schon so gibt, ne, so eine B- und C-Weltmeisterschaft im Eishockey zum Beispiel gibt es das. Also heißt, Nationen, die können auf- und absteigen. Du hast vor der eigentlichen WM hast du quasi noch eine BWM, eine CWM oder zeitgleich zuweilen, wo dann eben die schwächeren Nationen gegeneinander antreten, dass die auch im Sommer unterwegs sind. Also es gibt da viele Szenarien. Ich sehe so zwei Dinge, wenn es um die Club-WM geht. Punkt eins ist, was wir vielleicht auch bei der UEFA Nations League sehen, das Interesse wird dort da sein bei den Teams und den Nationen, die irgendwie ein bisschen erfolgreich sind. Gerade wenn es vielleicht auch so kleinere Nationen sind oder Nationen, die ansonsten international nichts gewinnen. Wenn da ein Team ins Viertelfinale kommt, natürlich ist dann das Interesse da. Genau jetzt wie bei der Nations League. Kroatien steht im Finale. Natürlich wird dann die Nations League geschaut in Kroatien. Und das Zweite ist, für die Europäer, ich glaube, die ja häufig in den USA oder in Asien unterwegs sind für diese Vorbereitungsturniere, ist eben jetzt, sagen wir, eine glorifizierte Asientour für vielleicht Bayern München, diese ganze Geschichte hier.
Und Konstantin, wie gehst du damit um, dass dein Herzensverein, die AC Milan, nicht dabei ist?
Das hat man sich leider selber zuzuschreiben. Und von Selke wird hoffentlich bald entlassen. Man möchte ja wahrscheinlich Roberto De Zerbi, den ehemaligen Milan-Zehner, holen, wenn der mal wieder verfügbar ist und sich da aus Marseille freischwimmt. Also ja, das hat man sich selber zuzuschreiben. Aber AC Milan, gerade auch erst Geburtstag gefeiert. Ja? Ganz, ganz klasse Jubiläums-Jersey rausgebracht, was ich mir auch zum Geburtstag schenken lassen habe.
Sind die auch 27 geworden?
Ja.
Die sind auch 13 und spielen manchmal wie 12-Jährige.
Okay. Ja. Das Jahr 12 nach Berlusconi.
Das ist interessant. Jungs, Tommy, ganz ehrlich, wisst ihr, was mir auffällt? Kai wirkt so, der wirkt so als ein Freund dieser Club-WM, so als ob er voll.
Als hätte er das eingetütet.
Ja, als steckt er da irgendwie mit unter einer Decke. Ich habe ein bisschen Sorge davor, wie sich dieses Format jetzt hier weiterentwickelt an der Stelle.
Ja, wir müssen ja auch überlegen, was ich die letzten 3 Monate gemacht habe. Ne? Also ohne Grund mussten wir ja irgendwie aussetzen, um den Deal einzutüten. Da durfte nichts dazwischen kommen. Und du weißt, wie schnell es geht. Eine falsche Äußerung im Podcast und huch, ist der Milliardendeal.
Das war ein Witz, ne?
Und deswegen hat Kai nämlich ständig so Selfies im Auckland City Trikot an uns gepostet.
Ach,
und den Seattle Sounders.
Jetzt wird die Schuhe. Ich dachte mir, wo ist denn der da unterwegs? Und
Kai hat jedem Verein dort persönlich in einem Koffer 50 Millionen vorbeigebracht.
Der hat auch überall so die Hände geschüttelt, vor allem bei den Sundowns war längere Zeit unterwegs.
Und jeder, der was anderes behauptet, ist ein elendiger Lügner.
Also ihr Lieben, ich habe mal eine Frage. Was glaubt ihr? Ja, also ich spreche mal den rosa Elefanten.
Wie viel Kai dafür gekriegt hat?
Nein, was glaubt ihr? Und das, was ihr euch alle da draußen fragt, was meint ihr, wer macht das Rennen? Wer wird Club-Weltmeister 2025?
Ey, gefragt wie ein ZDF-Reporter, ist ja unfassbar.
Also ich fange mal an, um euch ein bisschen, weil es ist natürlich eine schwierige Frage, ne? Und es ist nichts, was einem einfach so über die Lippen geht. Ich lege mal vor, ich glaube, dass Real Madrid gute Chancen hat.
Boah.
Die spielen in einer Gruppe im Übrigen mit Al-Hilal, Pachuca und Red Bull Salzburg.
Oh, die Todesgruppe.
Ich stelle mir die andere Frage. Wer wird Torschützenkönig?
Das sind die Expertenfragen.
Ja. Ich denke, Vini Junior hat ganz gute Chancen.
Wir sind hier ja kein oberflächliches Format. Wir sind hier eins, das ins Detail geht. Das dahin geht, wo es weh tut. Da müssen wir jetzt auch mal herausfinden, wer da bester Innenverteidiger wird. Wollen wir die Elf des Turniers schon mal aufstellen?
Nee, wir machen was anderes, Nico. Kennst du das? Ich glaube, in England und so machen die das vor allem. Immer wenn so eine EM oder WM ist in so Büros, dann zieht man eine Mannschaft und für die muss man dann sein. Ja, und wir dürfen uns jetzt jeder einen Verein aussuchen, für den wir jetzt die Daumen drücken bei dieser Club WM. Ich habe meinen schon, das ist auf jeden Fall Wydad AC Casablanca. Ja. CRF CAF Champions League Sieger 2022 ist ein geiler Verein. Beschäftigt euch mal mit denen.
Ja, die
super
haben geile
Fankultur.
Fans.
Die haben geile Fans.
Ich nehme Boca Juniors.
Oh, ist das einfallslos.
Das ist ja mal gar nichts.
ihr seid solche Idioten, ey. Wen nimmst du nochmal?
Wydad AC Casablanca. Einfach, weil Casablanca klingt ein bisschen wie Casanova und Casanova ist der dritte Name unseres Trainers Christian Fell. Deswegen.
Ja, du bist der Casanova des Sportmarketings in Berlin, ne? Das
ja, auch Casanova, ne? Ich weiß, ein bisschen off-topic jetzt, aber man hat den ja immer so als Womanizer abgespeichert, aber das wird dem ja gar nicht gerecht. Der war ja viel mehr als das. Aber darüber reden wir ein anderes Mal.
Also Esperance Tunis ist natürlich, aber was ist denn mit Mamelodi Sundowns?
Ja, Mamelodi Sundowns. Das ist doch das Trikot, was ich gerade schon bei Konstantin bestellt habe.
Pachuca?
Also ich habe meinen Verein auch schon. Ich unterstütze natürlich die Urawa Red Diamonds.
Oh, das ist mir zu langweilig.
Aus Japan, Saitama, mit Majay Scorza als Trainer. Makoto Takuchi macht eine gute Arbeit als Chairman. Man hat zuletzt 2022 die AFC Champions League gewonnen.
Ich habe kein Wort von dem, was du gerade gesagt hast, verstanden.
Muss doch nicht.
Welche
zwei Deutsche?
Ja, aber welcher war der Letzte, der da gespielt hat?
Was? Pierre Littbarski hat auf alle Fälle dort gespielt.
Genau, und der ist Nummer 2. Ich hoffe, ich habe recht.
Na, Guido Buchwald hat auch dort gespielt.
Ja, und ich dachte sogar noch Uwe Rahn. Kann das auch sein?
Ja, und Pierre Littbarski hat auch gar nicht dort gespielt, sondern Uwe Rahn, Guido Buchwald, Uwe Bein und Michael Rummenigge.
Guck an. Ihr Lieben, Pierre Littbarski, ne? Ganz kurz, kleiner Funfact dazu. Wissen die wenigsten, Pierre Littbarski hat vielleicht nicht bei den Red Diamonds gespielt. Hm. Was er aber getan hat, ist am selben Gymnasium wie ich Abitur gemacht. Wir hatten denselben Sportlehrer. Und auch hier, liebe Grüße an Philipp Hasenbein, wir drei hatten denselben Sportlehrer.
Und selber Laufstil ihr beide, oder?
Ja, natürlich. Also da gute Gene, ja, gute pädagogische Gene haben wir mitbekommen. Wir haben allerdings einen unterschiedlichen Jahrgang. So offen will ich sein.
Das ist in Ordnung. Ich habe nochmal kurz nachgeschaut. Also Pierre Littbarski bei United Ichihara und Bumi Sendai gespielt. Und war dann Trainer bei Yokohama. Was?
Was soll das für eine Club-WM sein ohne die beiden?
Ohne Ichihara?
Ja. Und ich darf wirklich nicht Boca Juniors nehmen?
Nein.
Ja, das ist auch ein bisschen langweilig.
Ja, aber dann sind so die ganzen Brasilianer raus.
Nimm nochmal Al-Hilal oder sowas.
Nee, das finde ich langweilig. Dann bleibe ich bei Mamelodi Sundowns. Ich nehme Mamelodi Sundowns.
Ja. Ja, ich hader so ein bisschen. Al-Hilal ist noch frei, ne?
Al-Hilal ist frei, ja. Kannst du nehmen.
Noch frei. Ja, aber sagen wir, deinem Job gemäß wäre es die richtige Wahl wahrscheinlich.
Ja, ich hader so ein bisschen zwischen Manchester City und Al-Hilal. Und ich entscheide mich für Al-Hilal.
What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard.
Ich bin mir so sicher, das ist die letzte Folge, die wir machen gerade. Ja. Weil wir gehen ins Hauptthema, denn jetzt geht's richtig rund. Fußballrechte. Wie viele Abos habt ihr im Moment um Fußball zu gucken?
Alle.
Sehr gut.
Ich habe eins.
Ich hab auch alle.
Vier.
Wobei zwei, fällt mir gerade ein. Also Amazon ist ja auch noch eins.
Ja.
Konstantin, was brauchen wir, um ab nächster Saison Bundesliga zu gucken?
Also wenn du live schauen möchtest, dann brauchst du The Zone und Sky. Dann kannst du alle Live-Spiele schauen.
Ja, Moment, nur Bully.
Darum geht's ja.
Champions League und Nationalelf musst du mitzählen.
Nationalelf also, ja, ist im Free TV und Champions League bräuchtest du ja noch ein Amazon Prime-Abo für einzelne Spiele, heißt also, dann bräuchtest du drei.
Für Tommy ist wichtig, nächstes Jahr wieder übernächstes Jahr Conference League, braucht er RTL Plus?
Nee, Tommy braucht nächstes Jahr erstmal Magenta, dritte Liga.
Habe ich übrigens auch. Keine Ahnung warum. Ich wundere mich jeden Monat, warum das abgebucht wird. Ah, nee, warte mal, ich weiß warum. Das war doch bei der Euro, ne? Gab es doch ein, zwei Spiele, wo man Magenta.
Ja,
deswegen habe ich nicht Magenta gekündigt. Und
ja, dann sagst du jedes Mal, das kündige ich jetzt.
Genau. Spielt Hertha nicht nächstes Jahr HBL?
Ja, genau.
Dein Media?
Ja.
Ja.
Dein auch noch. Aber ich habe auch alle. Also ich habe wirklich alles. Ich habe alles, was du buchen musst, habe ich irgendwann mal gebucht. Und genau wie du, Tommy, kommen dann immer die Pop-Ups und ich denke mir, oh Gott, das hast du ja auch noch gebucht, okay.
Ja. Und das war doch aber auch das Kalkül, oder? Das war doch, deswegen hat Magenta den Bums doch gemacht, weil sie einfach wissen, dass die Hälfte einfach da hängen bleibt und jeden Monat einfach so dumm 10 Euro überweist, ohne zu wissen, wofür.
Aber also die guten Nachrichten sind dann ja, dass wir für Bundesliga weiterhin nur 2 Abos brauchen, damit wir alles mitkriegen. Trotzdem, Konstantin, kannst du uns mal kurz zusammenfassen, was sich verändert für uns? Weil das ist ja schon auch relevant aus dem ganz individuellen Blick darauf, wo dein Verein steht und welche Bewertung er vielleicht in dem Bundesliga-Kosmos hat.
Absolut.
Was wird wann, wo, wie gezeigt?
Wir hören erstmal ganz kurz rein in die, beim Zeremonienmeister der DFL, Aki Watzke.
Das ist das eigentlich Erfreuliche daran, dass wir, um mal die Headline zu setzen, den Rest machen dann die beiden Herren rechts und links von mir. Um mal die Headline zu setzen, dass wir in der nächsten Rechteperiode, die ja jetzt ab dem Sommer läuft, 84 Millionen mehr einnehmen als in der Rechteperiode davor. Das ist großer Erfolg für die Liga, aber vor allen Dingen auch für unsere Geschäftsführung, für Steffen Merkel, aber auch für Marc Lenz. Und das ist ein großartiges Ergebnis, weil Sie haben es ja auch mitbekommen, teilweise auch ein bisschen mit befördert. Es war ja in den letzten 12 Monaten ging es ja eigentlich mehr darum, einen Überbietungswettbewerb an Cassandra rufen zu machen. Also jetzt 200 Millionen weniger, wären es nur 150 oder vielleicht auch 250 Millionen weniger, so wie in Frankreich. Und dem haben wir heute getrotzt und wir haben gezeigt, dass die Liga sehr attraktiv ist.
Um das jetzt nochmal in Fakten dann zu übersetzen, also es ging ja jetzt bei der letzten Ausschreibung, die sich ja sehr lange hingezogen hat, viele haben es mitbekommen, klar, es gab dann juristische Anstrengungen von The Zone und Schiedsgerichtsverfahren etc. pp., aber jetzt am Ende, rechte Periode 2025, 26 bis 2028, 29, 1,121 Milliarden Euro nimmt die DFL ein aus dieser Ausschreibung für Live-Spiele, Clips, Free-TV-Spiele, Highlight-Spiele, bla bla bla, also für alles das, was übertragen wird. Es ist eine 2%ige Steigerung pro Jahr im Vergleich zum vorherigen Zyklus. Also vorherigen rechte Periode sind also 21 Millionen Euro pro Jahr mehr, die DFL einnimmt. Auch dann, was Watzke angesprochen hat, so ein bisschen entgegen vielleicht mancher Unkenrufe, dass eventuell eher die Gesamtzahl, also die Einnahmen ein bisschen nach unten gehen, weil vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so das Interesse da ist, vielleicht nicht mehr ganz so die Finanzstärke da ist, dass die Rechtenehmer wie Sky, The Zone etc. eben nicht mehr so viel zahlen können. Aber durch diesen Bieterwettbewerb hat man ein bisschen mehr eingenommen, wobei natürlich 21 Millionen Euro pro Jahr jetzt nicht derart viel mehr ist, aber zumindest ein kleines Plus. Und über was wir natürlich auch sprechen können, ist so, was zum Beispiel Steffen Merkel gesagt hat, das ist einer der Geschäftsführer der DFL, Zitat, das Ergebnis der Ausschreibung unterstreicht in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten die ungebrochene Popularität des deutschen Profifußballs, wo ich natürlich wiederum frage, was sagt erst einmal die rechte Ausschreibung über die Popularität aus? Ich verstehe ja noch nicht die ganze Verbindung, genau.
Nix.
Gar nichts. Aber zumindest sind die Sender und die Sendeanstalten und die Unternehmen dahinter bereit, immer noch sehr tief in die Tasche zu greifen, um Bundesliga und zweite Bundesliga entweder live zu übertragen oder eben Spielzusammenfassung zu bringen.
Ich finde ja spannend, dass Herr Watzke gerade kurz mal seinen Arbeitsethos in einem Satz gesagt hat. Ich setze mal die Headline und den Rest machen die Herren links und rechts neben mir.
Ja, Lenz und Merkel, die das dann weiter ausgeführt haben. Ganz genau.
Aber kurze Frage, wer zeigt denn die zweite Liga? Ich frage für einen Freund. Sky weiterhin,
Sky,
ne?
Sky.
Okay, gut.
Für dich ändert sich erstmal nichts für die nächsten Jahre.
Da können
Jahre,
wir ja auch gleich mal einmal reingehen, weil also ich finde schon, dass das ja durchaus was mit der Popularität zu tun hat, weil wenn sie nicht populär wäre, dann würden die Sender ja nicht so viel bieten. Also Die direkte Korrelation ist natürlich schwierig nachweisbar, aber ich finde, man kann das schon so sagen.
Das würde dann voraussetzen, dass die Sender alle grüne, also positive Zahlen schreiben.
Nö, das ist das überhaupt nicht.
Doch, natürlich, weil die sind bereit x Millionen zu investieren und kriegen die dann wirklich einen Plus raus. Ansonsten geben sie einfach eine Summe aus, von der sie glauben, dass die reicht, um die Rechte zu bekommen.
Nee, das sehe ich. Aber sie geben ja mehr aus als vorher. Das heißt, das Produkt ist ja immer noch so relevant, dass sie es unbedingt haben möchten.
Und oder sie überzahlen, oder sie bezahlen eben zu viel und nehmen es am Ende nicht ein, wenn die Popularität doch nicht ganz so krass ist.
Nee, du musst ja relativ und absolut auseinanderhalten. Also wenn die Zahlen steigen, dann könnte man ja erstmal durchaus annehmen, dass die Popularität der Bundesliga relativ zur letzten Medienrechtevergabe auch gestiegen ist.
Die Popularität ist erstmal bei den Rechtenehmern gestiegen. Steigt sie auch oder bleibt sie auf dem Niveau bei den Abonnenten, ist die Frage. Das wissen
das
wir
ist
nicht.
Die Frage.
Aber das wissen wir aber nicht, weil die Sender erstmal was ausgeben und spekulieren, dass es so kommt. Aber du hast es ja nicht. Du musst spekulieren.
Also, es gibt auch ein paar Gründe, warum die mehr bezahlt hat. Also zum einen gibt es die Single-Buyer-Rule nicht mehr. Da hat man ja schon gesagt, so okay, dadurch kann es halt auch sein, dass einer der beiden großen Sender irgendwie alles bekommt. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Sender sich auch ein bisschen absichern wollten und tendenziell auf vielleicht ein bisschen mehr geboten haben. Dann hat man das Produkt ja auch ein Stück weit verändert. Also der Sonntag wurde gestärkt mit mehr Spielen. Und als Einzelpaket ausgeschrieben. Ich glaube, es gibt auch mehr Non-Live-Formate. Also ich habe vorhin mal geguckt, es gibt jetzt auch so Zugänge zu Kabinen, Bus-Interviews, es sind Highlights-Clips schon während des Spiels auf Social möglich. Das sind ja erstmal alles Sachen, die das Produkt besser machen, was auch dazu führen kann, dass man dafür mehr bezahlt. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass das Paket B in der ersten Runde ja schon, dass die Preise, was Sky und DAZN geboten haben, dafür, dass das öffentlich war, hat, glaube ich, auch schon dazu beigetragen, dass tendenziell mehr geboten wurde in der zweiten Runde. Das ist aber nur eine Vermutung.
Die große Herausforderung für die Bundesliga, wie auch für natürlich dann die Sender selbst, wird sein, ob man sich in den nächsten Jahren mehr und mehr dem, sagen wir, neuen Nutzerverhalten und von vielen Menschen, nicht nur von jungen Zielgruppen, ja, darüber wird gerne gesprochen, okay, weiß ich, Generation TikTok, ja, okay, alles schön und gut, aber auch von vielen Personengruppen in Deutschland, wie überall eigentlich in Europa und weltweit, ob man sich diesem Nutzerverhalten anpassen kann, sprich 90 Minuten, 2 Stunden live, ist es noch das, ist es das, was wirklich noch attraktiv ist, muss man mehr vielleicht auch investieren und noch innovativer werden, was Spielzusammenfassungen, Highlights und so weiter, Verarbeitung, Live-Material sofort während der Spiele betrifft, weil eben vielleicht doch immer mehr Menschen nicht unbedingt in der Lage sind und auch nicht gewillt sind, 2 Stunden lang sich hinzusetzen und was anzuschauen.
Also rechte Seite ist das ja durchaus jetzt möglich. Man muss mal gucken, wie weit der Grad der Innovation geht. Aber wie gesagt, also allein das Highlight-Clips jetzt schon während des Spiels auf Social möglich sind, das war vorher nicht so. Da ging das erst in einer bestimmten Zeit nach dem Spiel. Das wird ja durchaus dazu beitragen und dass die halt auch mehr, ich sage jetzt mal so Money-Can't-Buy-Content, also oder diesen Super-Content aus der Kabine oder nah an den Spielern dran zeigen, das zeugt ja schon von einer gewissen Veränderung. Also ich bin mal gespannt, wie es dann nachher aussehen wird. Aber ich glaube schon, dass die DFL verstanden hat, dass sie mehr auf diese Nutzergewohnheiten eingehen muss. Und ich finde, das sieht man auch im Zuschnitt der Pakete.
Ich glaube, eine große Herausforderung, Kai, da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, ist natürlich dann, wenn beispielsweise Spielzusammenfassung oder diese Highlights, ne, es müssen ja nicht nur Zusammenfassungen sein, aber eben Highlight-Material etc., was auch auf YouTube immer super läuft. Ne? Also das siehst du auch bei DAZN, internationaler Fußball. Mag vielleicht sein, dass das Spiel selber in der Serie A, was da läuft, niemand weiter schaut, bisschen harsch gesagt, aber die YouTube-Clips, 5 Minuten, Inter gegen Torino, das hat viele Aufrufe, inwieweit man schafft, das auch mehr zu monetarisieren. Was die Highlight-Clips jetzt hier betrifft, bei der Bundesliga zum Beispiel, RTL macht einiges dann über RTL Plus und das andere ist dann eben Sportschau, gut, das ist gebührenfinanziert, aber wie man eben es schafft, dass das Interesse, was besteht zum Beispiel an Highlights und Spielzusammenfassungen und eben diesen kurzen Clips und diesen kleinen Häppchen, inwieweit man es schafft, das eben auch monetarisieren. monetär lukrativ zu gestalten.
Ich glaube, ja, was
Sie haben es ja schon monetarisiert. Ne? Also Sie haben es ja verkauft, das Recht. Das ist ja die Kernmonetarisierung.
Du sprichst immer aus der Sicht der DFL, aber du musst ja aus der Sicht der Sender sprechen.
Ach so, sorry.
Also, am Ende müssen die ja, oder? Ne? Die Sender müssen ja irgendwie das Geld wieder reinholen, so meine ich.
Genau, also die Monetarisierung oder die Refinanzierung auf der Senderseite, die finde ich auch durchaus spannend. Und du hast ja grundsätzlich recht, sowohl Sky als auch DAZN sind ja nicht dafür bekannt, jetzt mit ihren Produkten in Deutschland Geld zu verdienen.
Meint ihr eigentlich, dass es vielleicht dazu kommen wird, wenn du jetzt erstmals quasi zur gleichen Zeit beide Anbieter hast, ne? Nur mit verschiedenen Formaten, also die einen zeigen die Konferenz, die anderen zeigen die Einzelspiele. Das, was eh schon passiert ist, dass man nämlich diesen Vergleich hat, 1:1, wie macht eigentlich Sky Sportjournalismus und wie macht DAZN den? Da bin ich durchaus gespannt, ob das diese Schere nicht eigentlich noch größer machen wird, denn DAZN macht natürlich alles besser als Sky, ist meine Meinung. Die haben jetzt, glaube ich, auch schon damit irgendwie zumindest mal einen Punkt gesetzt, zu sagen, wir haben irgendwie ein rein weibliches Moderationsteam, ne, wo natürlich auch Klaus und Wolfgang sich furchtbar aufgeregt haben. Da bin ich gespannt, ob man da vielleicht sozusagen noch mehr rausarbeiten kann. Wie sieht die Fußballberichterstattung der Zukunft aus? Und mein educated guess ist, Sky wird sie nicht gewinnen.
Was ja irgendwie so ganz interessant ist, weil Sky England zum Beispiel oder Sky UK besser gesagt, kann man ja da durchaus als innovativ und progressiv bezeichnen. Also das kann Konstantin wahrscheinlich noch besser beurteilen. Aber die Moderatoren-Settings da mit Henri und Co., die sind ja überragend.
Ja. Und das kriegen sie auch in Deutschland bisher nicht hin, weil in Deutschland ist nicht die Charakter, dafür gibt man das zu tragen.
Eben, das hängt ja an den Leuten und nicht an dem Format, weil das Format ist einfach ein komischer Tisch, ein Bildschirm dahinter und dann reden Leute. Das machen wir auch, ja. Aber halt nicht mit so coolen Leuten. Wir haben halt Lothar Matthäus da.
Genau, aber du könntest dir ja schon irgendwie, sagen wir mal, wenn du ein bisschen suchen würdest, die coolen Leute einkaufen. Stattdessen geht man halt eher auf die bewährten Lothar Matthäus und, jetzt kommt's, Achtung, Dieter Hamann. Genau, also und das ist ja nun wirklich, sind Leute für die Generation Silver Surfer. Also schön mit Dieter Hamann und Michi Ball.
Wenn ich Sky wäre, würde ich sagen, fuck, wo kriege ich jetzt 4 attraktive, gut gebildete Fußballexperten her, die Bock hätten, jede Woche über den ganzen Bums hier zu sprechen und ganz Deutschland zu unterhalten. Und ich,
das war ein Witz, ne?
Ich käme nicht drauf, wen man da ansprechen könnte.
Ich habe auch keine Ahnung.
Ich denk mir auch.
Aber der Unterschied so ein bisschen momentan, und ich meine, ich war mit beiden Sendern schon, oder arbeite für beide Sender. Ich bin jetzt am Wochenende wieder 2 Tage bei DAZN und ich kenne auch so ein bisschen die Gegebenheiten.
Weil du es mit
allen. Und wer ist cooler? Wer ist cooler?
Also. Ja, ist schwer. Ich glaube, DAZN hat eine gewisse Art entwickelt, sicherlich irgendwie das ganz fresh zu machen, wobei natürlich auch durch mehr Werbeflächen und so, man ist ein bisschen limitierter als früher. DAZN hat natürlich nicht unbedingt die Stadionpräsenz. Also ist man merkt einfach, okay, es sind eben sehr viele Spiele, also wenn irgendwo in Wolfsburg ein Spiel ist, okay, die Jungs, die darüber reden, sitzen eben irgendwo in München im Studio. Sky hat noch mehr Stadionpräsenz und da gibt es auch Fußballfans, die sagen, auch wenn das vielleicht, wenn die gar nicht wissen genau warum, aber okay, ich möchte schon gerne, dass irgendwie zum Beispiel der Kommentator da im Stadion steht.
Aber woran liegt das, Konstantin? Weil ist das eine Kostenfrage oder warum will DAZN quasi, könnten ja auch irgendwie ihre Leute in die Stadion schicken, oder?
Ja, aber es ist eine eindeutige Kostenfrage. Also aus dem Stadion zu produzieren mit Ü-Wagen, mit Reisekosten, Leute dorthin fahren, die dann auch an dem Tag nichts anderes machen können, als dieses eine Spiel zu produzieren. Ne? Also beispielsweise Technikpersonal. Andernfalls kannst du ja auch Techniker einsetzen, machst 2 Stunden Bundesliga und dann später noch NFL zum Beispiel. Also ist ein bisschen salopp gesagt.
Aber es ist doch völlig ineffektiver Einsatz von Mitteln. Es ist mir doch völlig Latte, wo die Kommentatoren sitzen und das aufnehmen. Habe ich halt einen Field Reporter da, den hat DAZN ja auch.
Ja.
Der macht das Interview oder die. Also warum soll ich da diese dumme Tonne aufstellen, Thorsten Matuschka daneben stellen und dann hast du irgendwie noch 15 Fans, die irgendwie noch bis nach 2 Stunden nach Abpfiff geblieben sind, um den zu bepöbeln und das soll jetzt irgendwie 1 Million mehr kosten oder was?
Es gibt aber schon Zuschauer, die das cool finden, die ein bisschen irgendwie da mehr Authentizität dahinter vermuten. Also es sind zwei Denkschulen, ne? Also ganz klar.
Mich nervt zum Beispiel diese Art und Weise, wie bei DAZN das Studio immer so aussieht, als ob wir 4 das auch bei dir in deinem Büro noch zusammenschustern könnten. Das nervt mich schon ein bisschen bei dem Paket, um das es sonst geht. Das musst du und kannst du in meinen Augen immer ein bisschen schöner machen.
Ja, ich sag mal, das ist sowieso ein Thema. Ich glaube, allgemein müssen alle Sender ein bisschen ran oder viele zumindest, so was auch so Studiodesign etc. betrifft. Manchmal ist da noch einiges möglich. Im Übrigen auch im Vergleich zu England, ne, als, oder auch natürlich zu den USA hast recht. Also auch da, man muss jetzt nicht übertrieben High-End machen, aber da gibt es schon Potenzial und Luft nach oben in Deutschland bei vielen Sendern. Aber natürlich auch das wieder eine Kostenfrage. Es ist ja nicht so, dass die, darf man nicht vergessen, es ist nicht so, dass die Redaktionsleiter und die Senderchefs sagen, also wir wollen Slow-Budget haben. Nee, die müssen Slow-Budget machen. Wenn es nach denen gehen würde, würden die auch das high-endigste Studio haben, wie beispielsweise NFL, RTL oder so. Aber,
also es ist doch absurd, wenn du 400 Millionen für die Rechte ausgibst, für Paket B.
Und dann 500 Euro für Studio.
Ja, also das leuchtet mir nicht ein.
Und 1 Million für Ricardo Basile.
Moment, das sind ja die anderen, die geben mehr für Studio aus. Oder ist der jetzt auch bei DAZN?
Keine Ahnung, würde mich nicht wundern. Wie kommt man eigentlich, mal kurz off-topic, ne? Weil ist ja auch wichtig, sind ja auch die Themen, die die Menschen
bewegen. Wie kommt man eigentlich auf Basile, meinst du?
Ja, wie kommt man darauf zu sagen, so ey, pass mal auf, wir brauchen irgendjemanden, der vielleicht so ein bisschen deeperes Format mit Spielern oder Funktionären macht. Wen habt ihr da im Kopf? Und dann kommt dann irgendjemand und sagt, Ricardo Basile. Und da sagt auf dem ganzen Weg bis zur ersten Sendung kein Praktikant oder irgendjemand mal, warte mal, ist das eigentlich eine gute Idee? Stopp, wollen wir da nochmal drüber reden?
Ich weiß, ich kenne die Geschichte dahinter. Ja, und andersrum ist es auch eher nicht so, komm, wie wäre es denn das? Guck mal, lass uns den nehmen, sondern vielleicht ist es auch andersrum. Stell dir vor, Tommy hat eine Idee, sagt, ey, geil, ich mache jetzt ein Format und dann mache ich mit ganz vielen Menschen von Herr der BSC eine Runde und dann ist auf der anderen Seite erstmal, ja, weiß ich nicht. So, und dann sagst du, ja, ich habe aber einen Partner dabei, der zahlt den ganzen Bums und dann kling, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
So, ach, willst du jetzt sagen, da ging es auch um Geld einfach nur, oder?
Nein, ging es nicht. Es ging nur um Werte.
Das ist die werteorientierte Außenpolitik in der Bundesliga,
genau.
Von der wir die ganze Zeit sprechen. Feministische genau. Außenpolitik von Ricardo Basile. So gut, liebe Grüße an Ricardo, ne? No offense.
Ich muss mal überlegen.
Tommy ist wie so ein Journalist, erstmal so ein paar Anschuldigungen raushauen und dann so angeblich hinterher setzen.
Tommy ist kein Journalist, das kann ich bestätigen.
Ich bin so weit weg davon, wie man nur sein kann.
Dafür machst du ganz schön viel Content. Wir müssen mal ganz kurz noch mal ein bisschen sortieren, wo wir eigentlich stehen bei dem allen jetzt gerade, was ihr schon besprochen habt und so. Sind wir dann eigentlich cool damit, wie das jetzt aufgestellt ist? Sind wir genervt davon, dass es nicht alles bei, und jetzt mache ich diese Zitattafel für alle Fußballpuristen, alles endlich wieder bei einem Anbieter ist und alles Samstag 15:30 Uhr? Oder ist das sowieso alles Quatsch, weil das nie passieren wird, weil Menschen wie du, Kai, den Fußball kaputt kaufen?
Na, also wenn man aus Sicht der DFL und der Bundesliga kommt, dann kann es nicht das Ziel sein, alles an einen zu geben, weil für die Optimierung der Medienrechteerlöse brauchst du Competition und brauchst du möglichst viele Anbieter, die sich halt auch gegenseitig in so einem Auktionsverfahren hochbieten. So, aus Fansicht ist das natürlich irgendwie schwierig, weil man lieber irgendwie ein Abo hätte. Aber wie gesagt, dadurch, dass die auktionierende Partei, die DFL, nach meinem Dafürhalten kein Interesse daran haben wird, weil es auch ihr Job ist, die Medienrechte zu optimieren, werden wir am Ende nicht ein Abo irgendwo sehen. Das glaube ich nicht.
Also ich habe mal geguckt, ne? Wir bräuchten aktuell, glaube ich, irgendwas um die, im besten Fall mit lauter Rabatten und so, um die 65 Euro pro Monat, um erste und zweite Bundesliga zu gucken. Würdest du aktuell zahlen?
Das
finde ich. Pass mal auf, und jetzt frage ich mich, rein wirtschaftspsychologisch, hättest du einen Anbieter, der sagen würde, klar, kannst du alles gucken bei mir, kostet 65 Euro pro Monat. Würden die Leute das machen oder fühlt sich das nicht eigentlich sogar noch ein bisschen besser an, wenn du das auf zwei Anbieter aufteilen musst?
Ich denke ja und nein, das ist ja das Interessante, was mittlerweile ja, danke, auch in der ganzen Streaming-Landschaft so ein bisschen.
ich denke ja und nein.
Aber weißt du, in der ganzen Streaming-Landschaft gibt es doch die Diskussion, ja, müsste es alles wieder zusammenbündeln, nennt es dann wahrscheinlich Kabelfernsehen, keine Ahnung, aber das ist ja eh das Thema. Ne? Magenta hat ja auch so ein bisschen den Ansatz, ey, bei uns könnt ihr alles Mögliche schauen, weißt du, alles abrufbar hier, um den Leuten wieder um das ein bisschen zu vereinfachen. Also es kann auch in die Richtung gehen, dass vielleicht manche sagen, ey, gibt es nicht irgendwo so ein Bundle, wo ich dann wenigstens alles mit einem Schlag habe und dann nicht irgendwie verschiedene Abos mit verschiedenen Zeiträumen etc. etc. Also das hat auch Zukunft. Eine andere Frage an euch, auch zur Diskussion, ob vielleicht auch das Thema so eine Art Team Pass eine Zukunft hat, dass vielleicht irgendwie angeboten wird, ey, ich kann für einen kleineren Betrag, aber eben dann immer nur die Spiele von Hertha BSC zum Beispiel schauen.
Aber das finde ich einen total interessanten Punkt. Wie seid ihr da? Das ist für mich uninteressant des Todes. Wisst ihr, ich würde doch nicht nur Werder gucken wollen. Mich interessiert doch die ganze Bundesliga irgendwie.
Mich ehrlich gesagt nicht. Ich wäre wäre sofort erster Bucher des Teampasses. Aber das ist konträr halt mit der Paketelogik. Das wirst du da ja nicht durchsetzen können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die DFL das irgendwann zulassen wird, weil sie damit ihre Paketestruktur und die aktuelle Optimierung der Medienrechteerlöse damit konterkarieren. Aber aus Nutzersicht, ich werde sofort Bucher des Werder-Passes und dann gucke ich den Rest auf der Sportschau oder so wie aktuell gar nicht.
Ja, natürlich würde ich auch machen. Aber mich interessiert mal, ich glaube, wir haben das schon mal besprochen, ich habe aber vergessen, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind. Warum gibt es das denn nicht? Also was ist denn das Reasoning dahinter? Warum gibt es das nicht?
Naja, habe ich doch gerade gesagt. Also du kriegst das mit der aktuellen Rechte-Pakete-Struktur nicht hin, weil du ja quasi dann wie so einen Querschnitt über alle aktuellen Pakete hättest, über das Freitag- und Samstag-Paket, über das Sonntag-Paket, über das Samstagabend-Paket. Da müsstest du ja überall was rausziehen. Und ich glaube nicht, dass du damit deine Medienrechte optimieren würdest. Also Erlöse aus den Medienrechten. Das
okay,
ist
weil
für
du
mich
nicht mehr, du kannst nicht mehr taggebunden sein, weil du ja nicht weißt, wann der Verein immer spielt.
Ja.
Ja, genau. Also du müsstest dann irgendwie gucken, dass Hertha dann nur noch irgendwie in einem Tag spielt. Das macht ja auch keinen Sinn, weil das mit den Europapokalspielen nicht geht und den anderen Events, die teilweise...
Doch, bei Hertha geht das. Sky könnte für die zweite Bundesliga anbieten, wenn ihr jetzt nicht das komplette Abo zahlen wollt, aber ihr wollt unbedingt jedes Spiel sehen von Verein X, ne? Hertha, Elversberg, whatever. Wir bieten euch an für einen kleineren Preis. Ihr habt dann nur noch Zugang zum Spiel von Hertha BSC an jedem Wochenende. Ginge in der zweiten Bundesliga.
Ja, und das wäre eigentlich ein guter Testcase in der zweiten Liga. Und guess what, was dann nämlich auch noch passiert, und darüber können wir direkt mal reden. Du würdest gegebenenfalls feststellen, dass die Menschen oder dass viel mehr Menschen zweite Bundesliga gucken als erste und die zweite Bundesliga-Vereine trotzdem viel, viel weniger Geld bekommen.
Was uns vielleicht noch zu einem weiteren Thema bringt, ne?
Ja. Verteilung, aber das kannst du ja jetzt auch schon
feststellen. Aber ich meine nur, was passiert denn eigentlich mit der 1,12738 Milliarden Euro? Das ist ja auch nochmal spannend.
Das ist richtig. Das steht auch noch, glaube ich, nicht hundertprozentig fest, weil über den aktuellen Verteilungsschlüssel auch nochmal neu diskutiert werden wird, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber nur auf deinen Punkt nochmal, Tommy, also man sieht ja jetzt schon, wenn du dir die Einzelspiel-Views von der zweiten Liga und der ersten Liga anguckst, dass ganz viele Spiele in der zweiten Liga mehr Zuschauer haben auf Sky respektive, bei DAZN sieht man es nicht, aber bei Sky, als in der ersten Liga.
Und dennoch bekommen die weniger Geld?
Ich tippe ja, ehrlich gesagt. Bei den nationalen Erlösen wird auf jeden Fall nochmal drüber gesprochen. Also jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe.
Wir können ja mal drauf schauen. Also jetzt nationaler Erlöse, so ein bisschen die Voraussicht, was dieses Jahr dann eingenommen wird, ist noch nicht ganz fest. Aber nehmen wir mal einen Verein, Tommy, aus der ersten Bundesliga, den ich mal als Beispiel ranziehen sollte im Vergleich zu Hertha.
Nimm doch Werder gerne Bremen. Nimm mal Werder Bremen.
Okay, Werder Bremen, also das ist so ein bisschen die Prognose, ne? Aber wir können auch theoretisch auf die Vorsaison schauen, egal. Werder Bremen, nationaler Erlöse, 44,8 Millionen. So, und dann schauen wir auf die zweite Bundesliga und schauen auf Hertha BSC. Wie gesagt, ist noch nicht ganz fest, aber macht erstmal nichts. Hertha BSC, 19,9 Millionen. Und übrigens, was wenn jetzt auch das Neue diskutiert wird, also die nationalen Erlöse, die sich ja zusammensetzen, ne? Erstmal gibt es die Gleichverteilung, dann gibt es die verschiedenen 5-Jahres-Wertungen, die ja dann großen Einfluss darauf nehmen. Also es gibt ja diesen Sockelbetrag und dann eben über die 5-Jahres-Wertungen wird das Geld verschiedentlich verteilt. Deswegen beispielsweise der erste FC Köln bekommt in diesem Jahr sehr wahrscheinlich mit Abstand das meiste Geld von allen Zweitligisten, aufgrund dessen, dass man eben in den vergangenen 5 Jahren am besten abgeschnitten hat. Ne? Mittelgute Platzierung, Bundesliga etc. Und die natürlich dann viel, viel mehr wert sind, als wenn ich jetzt irgendwie Sechster werde in der zweiten Bundesliga. Also ich glaube, ein Thema, was echt mal diskutiert werden muss, ist, ob es so eine Art, ich sag mal, Anschubfinanzierung gibt für Aufsteiger, weil die natürlich in dieser 5-Jahres-Wertung mehr oder weniger nicht zugegen sind. Ne? Deshalb aus der 5-Jahres-Wertung raus bekommt irgendwie Preußen Münster gar nichts oder SSV Ulm. Aber auch in der ersten Liga ist es ein Thema. Also jemand, der im Aufsteig vorher irgendwie im Mittelfeld der zweiten Bundesliga war, der wird in der ersten Liga dann eben wirklich signifikant weniger bekommen, um es dann eben diesen Vereinen zu ermöglichen, wenn man aus der zweiten Klassigkeit oder aus der Drittklassigkeit nach oben kommt, dass man etwas mehr Level Playing Field hat als zuvor. Was wiederum die Bundesliga aus meiner Sicht gut macht, was in England ein Thema ist, ist dieses so Parachute Payment. Das heißt also, wenn jemand absteigt, dass man so ein bisschen aufgefangen wird. Das passiert ja schon durch diese 5-Jahres-Wertung eigentlich, weil ein Verein, der länger in der ersten Liga war, dann runtergeht in die zweite Liga, fällt nicht sofort in das absolute Loch, sondern wird nur so halbwegs aufgefangen, weil die 5-Jahres-Wertung meist eine gute Rolle
spielt. Aber das ist doch alles, also
hör mal.
Wenn wir jetzt, wir gehen jetzt davon aus, dass die Medienrechte, die da verkloppt wurden, vor allem dafür oder dadurch zustande kommen, dass eben die Rechte verkauft wurden, diese Spiele zu sehen. Das heißt, wir haben quasi diesen Faktor, wie viele Menschen haben das geguckt. So, jetzt hast du, sagen wir mal, du nimmst jetzt einen Betrag, ich mache es jetzt, damit es einfacher zu rechnen ist, 34 Millionen an TV-Geldern. Ja? Also jeder Spieltag bekommt 1 Million Euro zugewiesen. So, und dann guckst du dir die Quoten an, die Marktanteile von allen Spielen. Und dann wird das genau so ausgeschüttet, wie das geguckt wurde. Wo ist das Problem?
Du bist so ein Revolutionär.
Nee, aber wo ist denn das Problem? Jetzt mal ernsthaft. Das ist doch der einzig logische Modus operandi.
Hast du dir den länger überlegt oder ist der spontan gekommen jetzt gerade?
Nee,
ich meine, das ist jetzt todernst.
Nee, das ist mir jetzt da brauchst du nichts überlegen, das ist doch völlig klar. Also darum geht's doch die ganze Zeit nur. Also wenn du jetzt 1 Million hast und du hast halt jemanden, wo einfach 20% dieser aller Menschen, die da Abos haben, haben dieses Spiel geguckt. Ja, dann kriegen die beiden Beteiligten von mir aus zu gleichen Teilen von dem Spiel 20% von diesen 1 Million Euro. Das wäre doch so fair, wie es nur geht.
Ich würde irgendwie so dann vielleicht so eine Mischung daraus finden. Ich
aber
verstehe
warum?
Total deinen Punkt. Aber auf der anderen Seite, dass man natürlich irgendwie sportlichen Erfolg so ein bisschen honoriert.
Also, wieso denn?
Warum? Ja, ansonsten, was ist der Anreiz von Prämien dann? Ey,
Pass auf, der sportliche Erfolg, und das klingt jetzt erstmal absurd, ich kann es euch aber aus erster Hand sagen, ist nicht immer etwas, was man selbst in der Hand hat.
Ja, genau. Aber also die Herausforderung ist natürlich schon so, dass durch Standortvorteile, nehmen jetzt Berlin, größte Stadt im Vergleich zu Hoffenheim oder so, du hast ja natürliche Vorteile von gewissen Vereinen, das könnten andere Vereine gar nicht kompensieren.
Ja, so ist ja, das
ich
halt hab, im Leben.
Ich habe zum Beispiel, also bin ich da auch gerade drüber.
Dann machen wir Anteile vom Markt. Wir bestimmen erstmal den Markt für einen Verein und dann wie viel Anteil davon dann ein Spiel schaut. Oh, oh.
Aber das wäre auch nicht fair für den Standort, so wie Wolfsburg zum Beispiel. Die haben halt nicht so eine große Stadt.
Ja, eben. Ja, genau. Und die haben auch nicht irgendwie einen riesen Konzern oder so, der die noch zubuttert.
Wie heißt das?
Hat ja auch nicht jede Stadt. Nee, aber doch, jetzt also, mal ernsthaft.
Berlin hat genug Konzerne.
Ja, so viele Konzerne gibt es bei uns nicht, aber egal.
Zählt Tesla?
Nur so Medienkonzerne. Nee, das ist
Hallo Tesla?
Das ist Brandenburg.
Also was ich aber durchaus spannend fand, das kam, glaube ich, von Axel Hefer, jetzt Aufsichtsrat Schalke 04, der hat ja auch gesagt, also eigentlich müssten Traditionsvereine durchaus bevorteilt werden, weil es auch signifikant schwieriger ist, einen Traditionsverein mit, sagen wir mal, den ganzen Stakeholdern, den teilweise über 200.000 Mitgliedern und natürlich dieser Medienlandschaft zu managen, als jetzt in kleinen Vereinen. Und da kann ich durchaus was mit anfangen, ehrlich gesagt. Also Fanbase ist natürlich das eine, das kann man schon, finde ich, auch noch stärker berücksichtigen. Aber natürlich auch, ich sag mal, die Komplexität von diesen Traditionsvereinen, finde ich, kann man auch, vielleicht ist das auch dasselbe, kann man halt auch irgendwie berücksichtigen. Weil ist schon so, also ist schon deutlich schwieriger, auf Schalke irgendwie Manager oder Sportdirektor zu sein, als in Freiburg.
Ist natürlich schwer, das irgendwie wahrscheinlich in eine mathematische Formel zu pressen.
Ja, yeah, ich weiß.
Also, was Tommy sagt, ist dann schon irgendwie umsetzbarer, weil die Einschaltquoten gerade im Streaming-Zeitalter sind relativ eindeutig. Also entsprechend, da kann man auch nicht irgendwie viel dran rumschrauben. Also das wäre schon möglich. Wie gesagt, ich würde eben so eine Mischung gut finden. Ich würde trotzdem sagen, also wer sportlich stark ist, klar, dann bekommt ein bisschen mehr. Aber es geht ja auch darum, ist ja die Frage, oder sollte derjenige, der sportlich stärker ist, gar nicht mehr Geld bekommen, weil vielleicht so eine Art US-Modell lieber derjenige, der ein bisschen sportlich schwächer ist, dann zur Gleichheit im Wettbewerb ein bisschen mehr bekommen.
Das würde den Weg von Schalke 04 erläutern.
Ja, aber Traditionsvereine, also ich meine, das ist ja dann im Grunde, wenn du sagst, Traditionsvereine sollen jetzt bevorzugt werden, dann reden wir nicht mehr über die 5-Jahres-Wertung, sondern über die 50-Jahres-Wertung. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so wirklich... Ne?
Also, ja, Traditionsvereine ist vielleicht auch das, also es geht ja insbesondere um die Vereine mit großen Fanbases. Das ist ja dasselbe Argument, was du auch gebracht hast. Und ja, das korreliert ja häufig mit dem Thema Traditionsverein. Also,
ja.
Das stimmt schon. Am Ende ist Fürth auch ein Traditionsverein, hat aber nicht diese riesen Fanbase. Und dann wären sie auch in meiner Logik, sollten sie da nicht ganz so relevant sein, wie jetzt vielleicht Schalke 04 oder
und
so.
Und in 100 Jahren ist RB Leipzig auch ein Traditionsverein.
Ja. So. Aber ich finde die Idee grundsätzlich, denn eher die Schwächeren zu stärken, anstatt bei den Größeren noch mehr drauf zu kippen, für das Gesamtprodukt wäre das natürlich Weltklasse. Also weil du einfach mehr Chancengleichheit hast. Und dadurch ist ja auch irgendwie NBA, NFL so spannend.
Stell dir mal vor, es gibt schon ein Beispiel, wo du siehst, dass irgendwie eine schlauere Verteilung von Geld dafür sorgt, dass es eine höhere Vielfalt und Chancengleichheit auch auf sportlicher Ebene gibt.
Ja, aber Nico, pass auf, ich finde, da gibt es gerade ein aktuelles Beispiel, was das ein bisschen ad absurdum führt, weil ich habe das auch mal kurz, diesen Gedanken zugelassen, wäre das nicht vielleicht geil, und dann habe ich mir diese Causa Dennis Schröder mal angeguckt gerade, der jetzt tatsächlich von seinem Verein getradet wird, weil sie sonst zu gut sind. Und dann nicht den First Pick haben, weil...
Richtig.
So, also ihr wisst, was ich meine. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Also wenn du möglichst schlecht abschneidest, hast du bessere Picks beim Draft. Und sie sind mit ihm einfach zu gut, landen aber auch nicht ganz oben, sondern irgendwo in der Mitte. Und das bringt dann irgendwie gar keinem was. Also geben sie einen ihrer besten Spieler ab. So, wenn das die Auswüchse sind, dann weiß ich nicht so richtig, ob ich
hey, da... Hey, du würdest schon dann absichtlich Spiele verlieren, ne? Also das gibt's ja in der NBA, glaube ich, durchaus.
Ja,
heißt das nicht tanken oder so?
Aber du musst natürlich aufpassen im Abstiegssystem, also in der NFL oder in NBA kannst du Tanking betreiben, weil du kannst Letzter werden, steigst nicht ab. In der Bundesliga oder zweiten Bundesliga kannst du vielleicht dann so seichtes Tanking betreiben, aber darfst natürlich auch nicht übertreiben, weil dann steigst du ab. Und das
so
bringt dir
Hertha,
gar nichts.
Meinst du? Das machen wir eigentlich immer.
Seichtes Tanking. Hertha tankt einfach bis in die Regionalliga erstmal.
Ja,
runter.
Und ich muss euch sagen, ich bin als Fan der New York Giants gerade mittendrin in dem Prozess, dass du einer Mannschaft dabei zuguckst, wie sie absichtlich im Prinzip verliert, die Fans trotzdem sauer sind, dass der Coach keinen richtigen Job macht, aber am Ende feiern, weil die Mannschaft verloren hat. Das ist das Perverseste, was ich sportlich, also aus eigenen, weil meinen Teams erlebt habe, wie die New York Giants gerade das Saisonende feiern.
Aber ist das nicht eigentlich nicht im Gedanken der Sportlichkeit, oder? Also das ist
Jein, weil, und ich finde, das ist ja dann auch wieder etwas, was Schalke 04, um ein bisschen darauf rumzudashen, ja auch so ein kleines bisschen macht gerade. Mit dem Unterschied, dass sie halt keine Lösung dafür haben, wie sie von unten wieder wegkommen. Aber eigentlich tun sie ja genau so, als würden sie darauf warten, dass von unten jemand kommt und sagt, so Mitleid, jetzt kriegt ihr den besten Spieler, baut euch wieder neu auf. Und ob dieser Prozess jetzt ein Jahr oder ein halbes oder drei Jahre dauert, das ist ja dann auch noch wieder eine Qualitätsarbeit. Es gibt auch in der NFL und auch in der NBA genug Teams, die das nicht brauchen, die auch etwas abfallen, trotzdem durch schlaues Trading wieder weiter oben kommen, nach oben kommen. Die Golden State Warriors, die sich gerade Dennis Schröder geholt haben, die sind eigentlich seit 3 Jahren durch. Und die sind jetzt durch ihn auf einmal wieder im Rennen. So. Und trotzdem rebuilden sie das Team gerade. Das heißt, die werden nicht einen First-Round-Number-One-Pick in den nächsten 5 Jahren haben oder brauchen. Und trotzdem ist es sportlich ein ständig wechselndes Bild. Wenn du die NBA anguckst, da ist es noch krasser. Ich glaube, mit wie vielen Titeln, verschiedenen Titelträgern in den letzten 6 Jahren, ich glaube, ich habe keinen oder nur einmal, glaube ich, jemanden 2 Titel geholt. Das wäre in meinen Augen, und ich weiß, dass es mit dem Fußball nicht geht, aber nach wie vor auch das beste System, um sportlich auch wieder eine Relevanz und Unterschied reinzubekommen. Weil alles, worüber wir jetzt reden, auch mit deiner Verteilung, wird doch trotzdem nichts daran ändern, dass die ersten 5, 6 Plätze der Bundesliga vergeben sind.
Ja, na klar, vor allem wenn du siehst, dass jemand wie Bayern München, was haben sie jetzt für einen Umsatz? 1 Milliarde gekriegt.
Eine Milliarde.
Ja. So, und ich meine, ja, das haben die, also wie gesagt, ich will nicht in Abrede stellen, dass das durchaus kluges Wirtschaften über längere Zeiträume, ne, dass das dafür der Grund ist, klar, ja, aber wie wir ja sehen, inzwischen kriegst du ja dann einfach 50 Mille, wenn du bei irgendeinem Fantasieturnier mitmachst. Also, wenn das sozusagen jetzt die Chancengleichheit sein soll und dann auch noch das einzige, der einzige Hebel, den man hätte, um Geld ein bisschen gerechter zu verteilen, nicht angewendet wird. Boah, weiß ich nicht, also finde ich persönlich sehr, sehr schwierig und es wundert mich wirklich, dass die Vereine selbst, vor allem die quasi unterprivilegiert in diesem System sind, da so ruhig bleiben. Also das ist ja nicht wirklich ein Aufschrei, den es da gibt.
Naja gut, aber das liegt ja auch ein Stück weit so, also dass so wie es bisher war, waren vielleicht die kleineren Vereine auch eher Profiteure des Systems, weil wenn wir es nur machen, wie du sagst, Tommy, wo man zahlt nach den meisten Zuschauern, dann kriegt Bayern noch mehr Geld.
Ja, mit Abstand nochmal mehr Geld. Also das
ist schon eklatant, wenn du dir die Einschaltquoten anguckst. Also die haben ja ein Vielfaches an Zuschauern als die meisten anderen Vereine.
Also du meinst, eigentlich würden wir dasselbe System etablieren, nur mit anderen Playern, Also und teilweise
wir
gleichen.
Müssen es sich mal angucken, aber ich tippe schon. Also weil du, wenn du dir
ja,
mal
Bayern
die Stats
München hat die mit Anstand höchsten.
Ja, Bayern und Dortmund
wären ja, dann vielfach im Abstand. Also Dortmund ist auch hoch.
Ja, also Dortmund auf 200%. Leverkusen hätte natürlich dann ein Problem, weil die nicht ganz so die krassen Einschaltquoten haben. Ein paar andere Vereine in der Bundesliga hätten dann wieder Vorteile. Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach wird ein bisschen nach oben schießen, VfB Stuttgart. Und natürlich solche Vereine wie Holstein Kiel oder in der zweiten Liga Elversberg hätten dann komplett abgeschmiert.
Ja, wäre aber auch egal.
Aber das bringt uns ja auch nochmal zurück zu dem Eingangspunkt. Ich hatte ja auch vorhin gemeint, vielleicht ist auch eine Idee, zumindest so die Aufsteiger ein bisschen mehr zu pushen, weil die wirklich teilweise durch diese 5-Jahres-Wertung Probleme haben. Wie gesagt, so Münster oder sowas kommen eben seit langem mal wieder in die zweite Liga, bekommen über die 5-Jahres-Wertung ja de facto eigentlich nichts. Die bekommen nur den Sockelbetrag. Also um da ein bisschen mehr Gleichheit zu schaffen, weil es für Aufsteiger teilweise schwer wird. Und vielleicht dann irgendwie schon so ein bisschen in die Richtung zu drehen, zu sagen, dass es dass vielleicht Vereine ein bisschen mehr Geld erhalten, wenn sie ein bisschen tiefer stehen, wenn sie länger vielleicht in der Liga dabei sind, aber tiefer stehen, um dann die Ausgeglichenheit zu steigern. Das Problem ist, das in eine mathematische Formel zu bringen. Da ist Tommys Formel einfacher auf alle Fälle.
Pass auf, ich habe ja einen Trost für alle da draußen, die sich mehr Geld für ihren Verein erhoffen. Ich kann euch sagen, selbst wenn ihr ganz viel Geld bekommt, das heißt noch lange nicht, dass sich irgendwas zum Positiven verändern wird. Im Gegenteil. Falls ihr jetzt besser schlafen könnt, war das mein kostenloser Beitrag dazu.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Hey, doch mal, Stimmung ist super hier. Vor allem, nachdem wir gegen Preußen Münster, die vor 2 Jahren noch in der 4. Liga gespielt haben, verloren haben.
Ja, stark.
Guck mir gerade die Stats an. Was meinst du, Tommy, wie viel haben Hertha Preußen direkt geguckt? Also live?
Ja, da, also, 100.000.
Ich glaube, der Großteil war im Stadion. Wir hatten 45.000 im Stadion. Lass es vielleicht nochmal 30 drauf sein oder so.
Nö, 108. Gar nicht schlecht, echt? Nico.
Also 105, also sind wir eigentlich bei 160.000 insgesamt.
Und Bremen spielt auf St. Pauli Samstagabend. Ich sag 750.000.
Ja, genau, gib mal eine Referenz.
Gut, aber das musst du ja dann auch noch mit einbauen, ne? Also wo dann der Slot ist. Natürlich ein Samstagnachmittagsspiel hat immer automatisch weniger als ein Samstagabendspiel.
Nee, genau, aber es ist gar nicht schlecht. Weil Münster war ja, also Hertha Münster war ja Freitagabend. Ja. Und Pauli Werder war 18.30 Samstag 470.000.
Aber es trotzdem.
Also musste Werder schon viermal so viel Geld kriegen wie Hertha.
Augsburg, Leverkusen, Samstag 15.30, 38.000.
Ja, so, das meine ich doch.
Also ja, aber da ist noch die Konferenz. Ja, aber da ist aber auch die Konferenz Tommy, noch ein Thema, ne? Also ist
ja, Tommy, aber ja, auch nicht. Aber Tommy, dein Aufschrei führt ja nur dazu, dass du den Mannschaften, die du nicht leiden kannst, versuchst, Geld wegzunehmen, ändert nichts an dem Problem des Systems.
Ne, Moment, aber Augsburg, was hast du gesagt? Augsburg gegen Leverkusen, ja? Also. Da treffen sich zwei Firmen, ja, sind ja nichts anderes als Firmenfußballvereine inzwischen, außer natürlich der glorreiche 1. FC Union aus Berlin-Köpenick. Da treffen sich zwei Firmen, verabreden sich, ein Spiel abzuhalten und dann kommt jemand und sagt, pass auf, wenn ihr das gucken wollt, ja, dann müsst ihr dafür Geld bezahlen. So, dann spielen die und es sind nur 38.000 Leute bereit, sozusagen das zu gucken. Und jetzt hast du jemanden, der spielt eine Liga weiter unten und da sind 160.000 bereit zu gucken. Und jetzt gehst du mal zu irgendeinem Alien, der gerade auf die Welt gekommen ist und sagst dem, na, ist doch völlig klar, warum die aus der ersten Liga mehr Geld bekommen. Ist doch völlig klar, dass die aus dem Gesamtvolumen mehr Geld bekommen, obwohl die nur einen Bruchteil von den Zuschauern hatten. Sorry, aber das erschließt sich mir einfach nicht.
Aber sie haben insgesamt einfach besser gearbeitet als der Verein, der in der zweiten Liga zu Hause ist.
Aber es geht doch bei diesem Geld um TV-Gelder und nicht um sportliches Management-Performance-Fond oder irgendwas. Nee, es ist doch nicht die Bewertung der sportlichen Arbeit oder des Aussehens der Spieler oder, weiß ich nicht, dem Auto des Sportvorstands. Nee, es geht nur darum, wie viele Menschen gucken das bei TV-Geldern.
Ich würde jetzt einen Zweitligisten mir aufbauen, egal wen. Und ich würde immer so ein, zwei mega große Influencer einfach pro Spiel mitwirken lassen.
Na, und ich hab noch
dann hätte ich die Einschaltquote, um jetzt geiste Geld zu bekommen. Der
zweite
Bundesliga.
Meinst du, die sollen mitspielen?
Ja, die spielen mit, natürlich. Ja,
also so ein Eli spielt dann für Union Berlin?
Ja, der spielt eine Halbzeit. Lizenzspieler wird er dann. Der spielt eine Halbzeit auf der Sechserposition. Und ob wir gewinnen oder verlieren, ist erstmal zweitens. Aber die Einschaltquote, das meiste Geld landet dann bei mir, in meinem Verein.
Es gibt aber noch einen Punkt, der das Ganze auch noch ein bisschen schwierig macht. Du bist ja, Kai, eigentlich der Mann der Mathematik oder der Zahlenstatistiken hier. Es gab doch auch, und das ist jetzt nur gefährliches Halbwissen, irgendwie durch, also was ich vorhin schon meinte, du kannst jetzt häufiger bis zu 10-mal, glaube ich, das 18:30-Spiel kriegen als Verein. Und war es, glaube ich,
oder so. Ach so, nee, 15-mal war das Sonntagsspiel, hast du recht.
Ja, genau. Bis zu 10-mal Samstag 18:30. Und ich hatte irgendwie so eine Statistik gesehen, war es Hoffenheim oder so? seit so und so vielen Jahren kein 1830-Spiel mehr hatte.
Ja.
Das würde ja bedeuten,
woran liegt das wohl?
Ja, genau. Aber dann sind wir wieder bei Tommy und seiner Rechnung. Das heißt, die würden ja aufbegehren, weil sie auch so oft wie möglich Samstag 18:30 spielen wollen würden.
Ja, also du schiebst natürlich auf Samstag 18:30, schiebst ein Topspiel, das ist ja klar. Also
aber man kann doch auch da einen Faktor, ich meine, wir machen hier lauter komplizierte Rechnungen, rechnest du halt einen Faktor rein für ein Abendspiel, ja, wo irgendwie nochmal was abgezogen ist, das ginge ja.
Und genauso bei der Konferenz musst du auf die Konferenzzuschauerzahlen schauen und dann irgendwie da noch was oben drauf schlagen. Also ist ja, muss ja so sein. Und natürlich ein Freitagabendspiel hat weniger als ein Samstagabendspiel, aber ein Sonntagnachmittagsspiel hat weniger als ein Freitagabendspiel und so weiter. Es gibt ja Erfahrungswerte über mittlerweile, 20 Jahre oder so in dem System?
So, also, wir haben es jetzt durchgesprochen. Ich hätte gerne noch, dass wir, sorry Nico, wenn ich hier einfach reingrätsche, aber ich hätte gerne, dass wir jeder nochmal ein kurzes Update zu seinem eigenen Verein gibt, weil die Leute interessieren sich durchaus für unser persönliches Seelenwohl.
Das ist doch der größte Quatsch. Die wissen doch, dass Werder Bremen auf dem Weg nach Europa ist.
Ey, weißt du, was krass ist, Nico? Das war mir nicht bewusst.
Wie geil Werder Bremen ist?
Also, du bist ja, herzlich genau, eingeladen. A, wie geil Werder Bremen ist und B, ich wusste nicht, dass sie eine Fanfreundschaft mit St. Pauli haben.
Das war ungefähr die Choreo des Jahres, würde ich behaupten.
Aber war das bekannt? Also weiß man das? Ja, weiß das jeder?
Ja,
klar. Echt?
Ja, sicher. Also,
aber das ist so ein bisschen
eine durchaus im Linksmilieu unterwegs.
Im linksgrün versifften.
Im linksgrün versifften Milieu. Im linksgrün, weiß, braun versifften Vogue-Bubble. Und sie haben halt über die Jahre einen gemeinsamen Nenner, auf den sie sich immer einigen können, und der schweißt zusammen.
Der Hass auf den HSV.
Was das Lustigste an diesem Spiel war, wie die Gästekurve angestimmt hat, der HSV ist scheiße, liebe Grüße, das war ein Zitat, und das ganze Stadion mitgesungen hat. Ich weiß auch nicht, wann es das schon mal gegeben hat, dass in einem Bundesliga-Stadion der Auswärtsblock den Chant fürs ganze Stadion angestimmt hat.
Ja doch, das gibt es eigentlich jedes Heimspiel, nämlich wenn es heißt Scheiß DFB.
Ja. Scheiß DFB.
Kai, nur als kleiner Teaser für das, was wir vielleicht im neuen Jahr besprechen, wenn wir denn hier weitermachen dürfen, das müssen wir ja von Spieltag zu Spieltag entscheiden jetzt, je nach Prüfung des Ganzen, aber spielt jetzt die DFL eigentlich auch noch mit in dem Ganzen? Gibt es jetzt auch noch einen neuen Pass und haben die vielleicht die Chance, dir das zu geben, was du haben möchtest? Also,
wolltest du jetzt noch mal eine Brücke bauen? Irgendwie
ja, ich will nur mal ganz kurz teasern, also. Ich will nur einmal kurz teasern und es dann abbrechen.
Ja, genau. Also es gibt einen neuen Bundesliga-Pass, vor allem für die geschätzte Kundschaft in Vietnam und Südafrika war es, glaube ich. Die dürfen jetzt über One Football.
Wie bitte? Die Sundowns zum Beispiel.
Genau. Die Fans von den Sundowns.
Also ich fühle mich direkt angesprochen.
Ja. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie geht's Hoffenheim, dann ist das jetzt live möglich über One Football. Finde ich aber übrigens tatsächlich eine gute Idee, weil ich glaube, es ist so ein bisschen die Alternative zur eigenen OTT-Plattform. Also ich finde das auch wieder schlau gemacht.
Können wir an irgendeiner Stelle drüber sprechen? Also ich würde aber dann schon vorschlagen, wenn wir dann weitermachen und nächstes Jahr mit einer neuen Folge starten und wir jetzt vielleicht teasern, dass das erste Thema der neuen Sendung wäre, wäre es jetzt cool da draußen, wenn ihr zuhört, denn irgendein VPN-Anbieter als Partner für die kommende Folge mit einsteigen könnte.
Ich hab noch was für euch alle für den Weihnachtsbaum, was ihr euch unter den Weihnachtsbaum legen könnt, ein kleines Geschenk.
VPN-Code. Eine Gratislieferung von meinem Gutscheincode von meinem Lieblingsgetränk.
Nein, das nicht, sondern nämlich eine durchaus beruhigende Erkenntnis. Bei allem rechte Gehassel und Geschachere, wer die Konstante in unserem Leben ist, livetv.ru zeigt alle Spiele umsonst.
Ach, du sagst jetzt schöner neuer Fußball.
Der Streaming-Service ab 2029 heißt dann schöner neuer Fußball.
Aber ihr müsst euch einfach nur auf arabischen Kommentar einstellen.
Genau. Aber ey, ganz kurz. Da muss ich reingehen. Ist das nicht illegal? Kann das nicht eventuell Probleme bedeuten? Kann das nicht heißen, das war vielleicht die letzte Folge schöner neuer Fußball?
Das war ein Witz, ne?
Pass auf, ich habe das ja nur gesagt, damit ihr nicht aus Versehen auf diese Seite geht, damit ihr einfach wisst, wo ihr nicht raufgehen sollt. Denn das ist verboten. Geht da auf gar keinen Fall rauf. Disclaimer, das ist verboten und auch schlecht übrigens für den Fußball. Denn das sind alles Gelder, die unseren Verein wie Hertha BSC am Ende durch die Lappen gehen.
Ich habe ehrlicherweise ein bisschen das Gefühl, wir haben eine kleine Pause gemacht, weil es Dinge gab, die geklärt werden mussten. Dann gehen wir in eine neue Folge und dann sagt einer in dieser Runde zweimal Dinge, von denen ich mir denke, okay, das könnte rechtlich Probleme geben.
Der Rundfunkrat wird uns wieder wird wieder eine Rüge aussprechen.
Ja. Oder Privatperson, die auf
Zitate gehen.
Also, aber das ist alles egal.
Konstantin wird schneiden müssen.
Ich mache hier gar nichts, das wird so rausgesendet, ungeschnitten. Die Adresse von Tommy Kmür findet ihr im Internet.
Wenn es das letzte Mal, wenn es das letzte Mal war, dass ihr uns hört, dann tut es mir sehr leid. Ansonsten versprechen wir hiermit, dass es nächstes Jahr weitergeht. Oh. Schöner neuer Fußball.
Haut rein.
Frohe Weihnachten.
Tschüss. Frohe Weihnachten.
Tschüss. Und Werder Bremen nach Europa.